ein elftes Gebot gäbe, demnach der Mensch 40 Stunden arbeiten muss. Also sollten wir uns von diesem Dogma auch verabschieden. 20 Stunden sind genug. Und wenn wir uns darauf verständigen, können wir nach einer Halbierung des Bruttoinlandsproduktes Vollbeschäftigung erwirken, sodass niemand ausgegrenzt wird und alle erwachsenen Menschen eine Chance haben, das Erfolgserlebnis zu verzeichnen, teilzuhaben an der Entstehung von Waren und gesellschaftlichem Wohlstand. Und dann haben wir 20 Stunden übrig. Und diese 20 Stunden müssen wir als eine Ressource begreifen, die uns dazu verhilft, flankierend, nur flankierend und ergänzend durch Selbstversorgungsleistung das Einkommen so viel aufzubessern. Aber nicht durch Geld, sondern durch Handlung. Und dann haben wir noch eine andere Trumpfkarte, und das ist die Regionalökonomie, von der ich schon sprach. Was versteht man heute unter Regionalökonomie? Die meisten verstehen darunter einen Schäferkarren, der auf einer Streuobstwiese steht. Und im Hintergrund ein malerischer Demeterhof. Super, mehr davon. Stehe ich total drauf. Ich mache sogar Forschungsprojekte dazu. Aber als ehemaliger Produktionswirtschaftler, das war mein Fach eigentlich, als ich noch an der Universität Oldenburg tätig war, schweben mir andere Dinge vor. Stellen Sie sich mal vor, hier in Neuss und Umgebung gäbe es ein hochmodernes Unternehmensnetzwerk, das sich darauf spezialisiert, digitale Endgeräte zu reparieren, abzudaten, abzugraden, zu reparieren, instand zu halten. Und aus kaputten, indem man sie demontiert, sogar was Neues zu bauen, indem man die noch funktionsfähigen Module hernimmt und im Sinne von Upcycling lauffähige kleinere Maschinen macht, wo vielleicht wenigstens ein Linux-System, das ja viel weniger Hardware-Voraussetzungen hat, draufläuft. Dann würde so ein Unternehmensnetzwerk, ohne zu produzieren, moderne Bedürfnisse bringen. Jetzt nehmen Sie ein zweites Unternehmensnetzwerk, das dasselbe tut mit Möbeln. Ein anderes mit Haustechnik, wiederum ein anderes mit Textilien, dann eines, das das tut mit Autos und Fahrrädern, weißer Ware, Staubsauger, was Sie wollen. Eine völlig neue Reparaturwirtschaft. Die funktioniert regional viel besser, weil sie handwerksorientiert ist. Und der zweite Bonus ist, außer dass Sie damit dazu verhelfen, mit weniger Gütern auszukommen, dass diese Art der Quasi-Produktion, die gar keine ist, mehr Arbeit braucht. Das ist nämlich eine arbeitsintensivere Wirtschaft als die hochautomatisierte Industrie. Also können wir damit mehr Menschen unterbringen. Wenn Sie sich mal Folgendes vorstellen, diese gerade von mir beispielhaft benannten Netzwerke befähigen uns dazu, Möbel, digitale Endgeräte, etc. doppelt so lange zu benutzen oder sogar dreimal so lange, weil die Nutzungsdauer verlängert wird, um das Dreifache. Dann heißt das, dass wir mit zwei Drittel weniger Produktion auskommen. Und mit weniger Geld. Denn wir müssen ja auch mit weniger Geld irgendwie wirtschaften können. Jetzt stellen wir uns weitere Netzwerke in Neuss und Umgebung zu. Ein Netzwerk, das sich kümmert um den Verleih von Rasenmähern, den Verleih von Nähmaschinen, von Staubsaugern, von Autos, Lastenfahrrädern, postfossile Mobilität. Ich habe selber so Lastenfahrradverleih mit aufgezogen in Oldenburg. Dann heißt das, dass Menschen plötzlich nicht mehr alles kaufen müssen. Also kommen sie mit weniger Geld auf. Und vor allem mit weniger Material. Also Gemeinschaftsnutzung und Nutzungsdauerverlängerung sind die beiden Trumpfkarten, die wir haben, um in einer modernen Wirtschaft auch in einem Vorgang der Reduktion gut klarzukommen, ohne zu verarmen. Und dann kommen wir selber noch zum Zuge, damit bin ich beim letzten Punkt, bei der Subsistenz. Denn wenn wir 20 Stunden an marktfreier, also an freigestellter Zeit haben, ja, können wir Folgendes tun. Wir sind möglicherweise hochgebildet, haben einen Abschluss an der Fernuni Hagen gemacht oder was mindestens so gut, ja nicht ganz so gut ist, ich bin ja nur zu Gast, also genauso gut ist ein Abschluss in pluraler Ökonomik in Siegenburg oder beides. Das wäre doch was, ein Bachelor hier und bei uns, wir arbeiten zusammen. Okay, so. Ein hochgebildeter Mensch arbeitet trotzdem nur 20 Stunden. Industrie heißt für mich nicht Fließband, Extruder oder Hochofen, sondern jede arbeitsteilige Wertschöpfung, auch wenn es Dienstleistungen sind, sogar im Bildungsbereich, sind für mich erstmal so etwas wie Industrie, Ökonomen verallgemeinern. So, das ist erstmal so etwas wie ein grundsätzliches also so ein Basisniveau, was Geld anbelangt, das verfügbar ist. Wenn wir jetzt die freie Zeit nutzen, in Verbindung mit handwerklichen Kompetenzen, die reaktiviert werden müssen, auch in unserem Bildungssystem, und dann in sozialen Netzen anfangen, selber Dinge zu reparieren und gemeinschaftlich zu nutzen. 5 Nachbarn, die sich eine Waschmaschine teilen, ein hochmodernes Bügeleisen, ein Akkuschrauber, ein Auto, eine kleine Werkstatt, ein Rasen. Ja? Das sind Subsistenzleistungen. Gemeinschaftsgärten, wie sie in den Transition Talks natürlich auch verbreitet sind. Reparaturcafés. Ja? Das spart irre Geld, spart Ressourcen. Aber das Geld einsparen ist mir noch wichtiger fast, weil ich muss ja dem Publikum erklären, dass man in so einer 20 Stunden noch in einer Postwachstumsökonomie über die Runden kommt. Das ist ja wichtig. Und was auch noch dabei rauskommt, ist, dass Gesundheit und Selbstwirksamkeit steigen. Ich habe ja schon etwas über das Glück der Menschen erzählt, besser gesagt, ich habe das aus der Perspektive des Advokates Diaboli erzählt, wie man nämlich nicht glücklich wird, wenn man sich reizüberflutet. Aber jeder Psychologe kann Ihnen erklären, dass die Selbstwirksamkeit, die Lust am Tun, nämlich mit Materie umzugehen, mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu schaffen, was man dann auch betrachten kann, also emotional, haptisch erfahren kann, dass das das Wichtigste ist in einer modernen Gesellschaft, damit Menschen psychisch stabil sind, körperlich gesund sind, Erfolgserlebnisse davon tragen und auch Anerkennung finden. Die Anerkennung, die einem Menschen zuteil wird, der ein Fahrrad, ein Notebook reparieren kann, ist nicht zu verachten. Ich kenne inzwischen Wissenschaftler, die tatsächlich glücklicher sind, wenn es ihnen gelingt, etwas Handwerkliches hinzubekommen, als wenn es ihnen gelingt, in einem doppelt referierten internationalen Journal eine neue Publikation zu landen. Das ist doch nur Papier, nicht mal mehr Papier, es sind Bits und Bytes. Ja? Wir haben so viel Entfremdung zu dem, was wir in der arbeitsteiligen Wirtschaft erschaffen, dass es am Ende kein Wunder ist, dass wir als Ersatzdroge, weil uns das nicht mehr glücklich macht, immer mehr Urlaub, immer mehr Digitalisierung, immer mehr Konsum brauchen. Würden wir wieder selber Hand anlegen, an Gärten, an Güter oder in Werkstätten tätig sein oder wie in den Transition Towns gemeinsam, kollaborativ ja, an neuen Lösungen arbeiten, dann, und das ist für mich auch ein wirtschaftlicher Nutzen, würde die Gesundheit, würde die Zufriedenheit der Menschen eben auch steigen. Zum Schluss, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, ich habe ja einen Rekord schon genannt, auch einen anderen Rekord aufgestellt in der Zeit von 2000 bis 2010. Ist die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen verdoppelt worden. Ich wiederhole, verdoppelt worden. Das heißt, wir haben diese psychische Wachstumsgrenze auch erreicht. Und was ich Ihnen heute erzählt habe über die Postwachstumsökonomie, dient eben nicht nur dazu, ökologische Grenzen einzuhalten, sondern auch eine psychische Grenze einzuhalten, also schlicht und ergreifend glücklicher zu sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Professor Dedich, für den interessanten Vortrag. Natürlich auch, dass Sie viele der Beispiele genannt haben, die wir in Neuss tatsächlich schon am Start haben, die hier auf der rechten Seite stehen. Ich möchte auch noch erwähnen, dass diese Beispiele in dem Programm diese Woche natürlich zu besichtigen sind. Einige hatte ich schon genannt. Und insbesondere auch auf dem Umweltmarkt, der am Samstag stattfindet, nicht hier in der Volkshochschule, aber mehr auf dem Freithof. Und bei der Gelegenheit würde ich auch gerne nochmal dem Roland Kehl danken, dem bis zustande kommen des ersten, jetzt des zweiten Umweltmarkts ganz wesentlich zu verdanken. Ja, wir können jetzt in die Diskussion einsteigen. Nehmen Sie doch Platz hier. Ich erlaube mir mal, die Diskussion mit ein paar Fragen zu eröffnen. Die erste Frage, Sie beschäftigen sich ja jetzt schon seit etwa ein Dutzend Jahren damit. Was war denn Ihr persönlicher Anlass dazu? Und was hat Ihnen persönlich die Beschäftigung mit Postwachstumsökonomie gebracht und wie hat sie Sie als Person verändert?
Ich bin einfach in den Nullerjahren zurückgekehrt zu der Position, die ich schon als Jugendlicher in den 70er Jahren hatte. Ich bin 1960 geboren und Anfang der 70er Jahre habe ich in West Niedersachsen, auch auch Südniedersachsen und Schüttorf, da bin ich groß geworden, ist nicht weit von Münster und Rheine entfernt, habe erleben müssen, dass da zwei Atomkraftwerke sind, zwei Autobahnen gebaut werden sollen und dass dort zu der Zeit der europaweit größte Hähnchennester war. Neben vielen Fischsterben in den Flüssen, ich war begeisterter Angler als Kind und Jugendlicher, das hat mich emotional total mitgenommen. Hab dann Mitte der 70er, also als Teenager, wenn man so will, die ganze wachstumskritische Literatur aufgefressen. Nicht nur den Club of Rome, die Bücher von vor allem Ernst Friedrich Schumacher, Herbert Grohl, Herman Daly, viele andere, Erich Fromm und so weiter, André Gorsch, Ivan Illich und so. Und war dann wirklich beseelt von der Idee, Volkswirtschaftslehre zu studieren und zu verstehen, warum wir Wachstum brauchen und warum wir nichts dagegen tun. Dann kam aber eine Phase in meinem Leben, wo ich später als Wissenschaftler wirklich an Konzepten eines grünen Wachstums gearbeitet habe, weil das eben gefragt war. Und ich habe selber dran geglaubt, ich dachte so Anfang der 90er, ja klar, mit Windkraft, mit Photovoltaik oder mit anderen Antrieben oder einer innovativ ökologisch erneuerten Industrie können wir das irgendwie hinkriegen. Und Anfang der Nullerjahre ging es mir wie vielen anderen aus der Branche, wenn ich so sagen darf, dass so eine Kaderstimmung aufkam. Eine Lawine der technischen Innovationen, die alle dazu dienen sollten, irgendwie die Ökosphäre zu retten. Und tatsächlich sind wir dem Abgrund immer nur weiter entgegengerutscht. Und da war für mich klar, ich würde den Faden wieder aufnehmen, was also wachstumskritische Konzeptionen in Wirtschaftswissenschaften anbelangt. Und habe dann überlegt, wie kann man das konkret machen? Das war natürlich wirklich nur ein ganz, ganz grober Überblick.
Wie viele solche Vorträge haben Sie denn schon gehalten in den Dutzend der Jahre? Geschätzt. Dreistellige Zahlen?
Nächste Frage.
Ja, die nächste Frage ist, nur vor solchem, ich sag mal, überwiegend nachhaltigkeitsorientierten Publikum, wie ich jetzt hier im Saal vermute, oder auch vor Hardcore-Wachstumsfetischisten, was haben die dann gesagt?
Ja, es kommt schon mal vor, dass mal eine politische Partei mich einlädt oder mal ein Industrieverband oder auch Unternehmensverbände und so, aber ich habe doch keine Feindbilder. Ich habe ja gesagt, selbst eine Regionalökonomie ist für mich auch ein Gebilde, das immer noch beruht auf marktwirtschaftlichen Grundsätzen und auch auf unternehmerischer Kreativität. Sie sehen also keinen Marxisten vor sich, im Gegenteil. Deswegen hassen die mich ja, die Linken, ist ja klar. Das ist auch schon die Antwort. Wenn Sie als wachstumskritischer Kritiker zerfleischt werden wollen, müssen Sie nicht zur IHK gehen, sondern zu den Gewerkschaften. Oder zur Partei Die Linke oder so. Was keine Kritik ist, das beruht nämlich nicht auf Gegenseitigkeit. Ich habe nichts gegen irgendeine bestimmte demokratische Partei. Aber es ist tatsächlich so, dass die Allergie gegen Kritik am Wohlstandsmodell tatsächlich in den linken Sphären wirklich größer ist als teilweise in konservativen Unternehmensverbänden. Unternehmer sind auch noch Menschen. Die haben auch Gehirnzellen. Die sehen ganz einfach, dass die Ölversorgung irgendwann so nicht mehr weitergeht, dass die Flächen uns ausgehen, dass wir ein Phosphorproblem haben, dass die Mineralien knapp werden, sogar Sand wird knapp in der Bauindustrie. Die ahnen, dass wir da ein Problem haben. Manchmal kriegt man auch richtig was auf den Deckel, aber das muss man aushalten. Aber ich kann nicht sagen, dass also die Kreise oder gesellschaftlichen Teilsysteme, denen man aus guten Gründen nicht zutraut, zunächst einmal per se etwas zu finden, an einer Postwachstumsökonomie, dass die besonders gehässig werden und dass man da irgendwie einen Spießrutenlauf vollziehen muss. Überhaupt nicht. Also das Thema wird tatsächlich an unterschiedlichen Stellen tatsächlich auch kritisiert.
Eine Frage noch würde ich gerne stellen zu dem Modell, was Sie auf der letzten Folie also noch da und auf der vorletzten gezeigt haben. Sinngemäß die Halbierung der Erwerbsarbeitszeit auf 20 Stunden pro Woche und 20 Stunden kreative Tätigkeit. Nun würde das ja rein numerisch auch heißen, eine Halbierung des entsprechenden Lohns des Gehaltes. Gibt es leider nicht nur in den Ländern des Südens, sondern auch in unserer Gesellschaft Leute, die heute vielleicht sogar zwei Tätigkeiten haben, um über die Runden zu kommen, wie man so schön sagt. Es gibt auch Rentner, die sich noch neben der Rente etwas dazu verdienen müssen, weil es sonst nicht reicht. Und das nicht aus Konsumgründen im engeren Sinn, sondern zunächst mal um die Basisbedürfnisse wie Wohnen, Mobilität, Versicherungen vielleicht zu bezahlen. Und andererseits sind natürlich dann auch bei einer Hälfte der Löhne, sage ich mal, entsprechend einer Hälfte der Lohnsteuern fallen nur an. Wobei der Staat oder auch die Gemeinden, die Länder, die Regionen natürlich nicht nur variable Ausgaben haben, sondern auch solche, die relativ fest sind, Infrastruktur, Bildung, Ja, wie oder was sagen Sie den Leuten, die dann sagen, wenn ich jetzt nur die Hälfte arbeite, die Hälfte verdiene, wie soll ich denn meine Grundbedürfnisse decken? Und was würden Sie dem Gemeinwesen antworten, was sagt, wie soll ich dann die öffentlichen Aufgaben finanzieren?
Zur ersten Frage. Was ich Ihnen hier heute wirklich ohne Anspruch auf Vollständigkeit komplett grobschlächtig und komplexitätsreduziert zugemutet habe, ist eine regulative Idee. Das ist die Antwort auf die Frage, wie müssten wir leben, wenn wir tatsächlich im Einklang mit der Ökosphäre existieren wollten. Der Übergang dahin ist die nächste Frage. Der kann eben nicht im Gleichschritt oder nach dem Rasenmäherprinzip vollzogen werden, sondern muss vorsichtig vonstatten gehen. Daraus folgt, dass genau die Gruppen, die Sie gerade angesprochen haben, Menschen, die auch in der Bundesrepublik Deutschland also mehr schlecht als recht sind, dass sie im ersten Schritt einer Transformation davon ausgenommen werden müssen. Das heißt, wir müssen da anfangen, wo die Menschen am ehesten befähigt sind, diesen Weg zu beschreiten. Aber das ist die überwiegende Mehrheit. Dieses Land besteht nicht aus Langzeitarbeitslosen, Hartz-IV-Empfängern und unterversorgten Pensionären. Das sind Randgruppen, aber die müssen wir schützen, die müssen wir schonen. Das heißt also, die Menschen, die zu viel Geld und zu wenig Zeit haben, sind angesprochen. Das ist die wirklich überwältigende Mehrheit. Und dann können wir, wenn wir diese ersten Transformationsschritte da Platz greifen lassen, wo es wirklich auch bekömmlich ist, können wir davon ausgehen, dass dann auch erst die Infrastrukturen entstehen, aus denen die Möglichkeit begleitender, ergänzender Selbstversorgung und so weiter hervorgehen. Und dann nehmen wir langsam aber sicher auch die anderen mit. Wir müssen auch über Mindestlöhne reden. Wir müssen dann auch darüber reden, wie wir vielleicht auf andere Art und Weise diesen Menschen, denen das schwerfällt, das irgendwie erleichtern können. Da sehe ich dann selbstverständlich auch politische Möglichkeiten, dies zu tun. Zur zweiten Frage, wenn Sie sich mal die Verschuldung der europäischen Staaten anschauen, mal die Frage stellen, wie die eigentlich entstanden ist, dann kann man sagen, dass die Verschuldung das Resultat ist, eines, man könnte sagen, ja, eines politischen Systemcodes. Die Politik in Europa ist herabgesunken auf das dumpfe Niveau des Geschenkeverteilens. Das heißt, es geht um die Subventionen. Die Agrarsubventionen alleine sind ein solcher Skandal. Auch die Subvention bestimmter Energieträger, die Subvention des Verkehrs, die Subvention der Telekommunikation, die Subvention vieler Industriebereiche, von denen Sie gar nicht ahnen würden, was da an Subventionen fließt. Die Subvention des Bauens, ja, ich bin dringend für ein Baumoratorium. Es darf gar nichts mehr an Neubau eigentlich in Deutschland gemacht werden, weil es unverantwortlich ist. Wenn Sie diese ganzen Geschenke mal weglassen, nur ein Ziel haben, nämlich eine Wachstumsmaschine am Laufen zu halten, die ohne diese Injektion gar nicht mehr funktionieren könnte, weil die Märkte teilweise gesättigt sind, wenn Sie das alles weglassen, dann bleibt auch nach einer Halbierung der Steuerbasis genug Geld übrig für einen modernen Staat, ein Sozialsystem aufrechtzuerhalten, ein Bildungssystem, auch die Unterstützung eines Gesundheitssystems und vor allem auch die Pflege und vorsichtige Entwicklung der notwendigen öffentlichen Infrastruktur. Also das sind die basalen Dinge. Ja? Über Rüstungsausgaben müssen wir auch nochmal reden bei der Gelegenheit. Das ist genau der Punkt dabei.
Ich habe noch ein paar mehr Fragen, aber ich würde gerne Ihnen die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen. Lars Brückner hat ein Mikro und kann das rumreichen an denjenigen, diejenigen, die ihm gerne Fragen stellen möchte.
Warst du schon mal bei einem Industrieunternehmen?
Wissen Sie, ich bin Betriebswirt und ich bin Volkswirt. Und ich habe fast 15 Jahre nur als reiner Betriebswirt an der Universität Oldenburg gearbeitet. Aber ich bin ein mitleidloser Wissenschaftler. Also ich habe kein Mitleid mit der Industrie. Also die Industrieverbände, die mich einladen oder die Repräsentanten, kriegen die, ich sage das mal salopp, die volle Packung. Und viele sind entsetzt. Aber wissen Sie, es ist unsere Entscheidung, welche Industrie wir überhaupt noch wollen. Ohne unsere Nachfrage, schön, dass Sie das noch angefügt haben, kann überhaupt kein Industriebetrieb existieren. Die Macht der Industrie und die Unwilligkeit der Industrie, sich auf eine nachhaltige Entwicklung einzulassen, ist unsere Abhängigkeit von dem industriegemachten Komfort. Bevor wir also nicht einen Wandel auf der Nachfrageseite vollziehen, und ich habe ja schon einige Grundsätze dazu hier zum Besten gegeben, bevor das nicht geschieht, ja, können wir auch nicht erwarten, dass die Industrie sich einlässt auf einen vorsichtigen Rückbau. Wissen Sie, wir haben solche Übungen doch durchgeführt. Also ausgerechnet die Firma, über die jetzt in letzter Zeit am meisten geschimpft wurde, zu Recht, nämlich VW, hat über das sogenannte Wolfsburger Modell vorgeführt, dass man ohne Zwang, völlig freiwillig, große Teile einer Belegschaft dazu bewegen kann, weniger zu arbeiten und auch weniger Geld zu haben, also Geld gegen Zeit zu tauschen. Und derselbe Betrieb hat gezeigt, 2009, dass man mit Kurzarbeit, als die Lehman Brothers Krise, nämlich den Absatz von VW ganz schön niedergerungen hat, dass man ohne jemanden nach draußen zu schicken und damit auch Kernkompetenzen zu verlieren, eben den Rückgang der Produktion so auf alle Schultern verteilen kann, dass das auch zu einem Überlebensprogramm wird. Die Industrie wird sowieso zukünftig vor dem Problem stehen, dass knappe Ressourcen und die Instabilität des Euroraums, die nächste Finanzkrise ist für mich einfach eine Frage der Zeit. Ich denke, das werden die beiden Parteien, die jetzt in Rom koalieren, die werden das schon erledigen. Ja. Es ist klar, was die vorhaben, oder? Die werden so brutal auf Verschuldung setzen, werden dafür geliebt von ihren Wählern und schießen damit Europa sturmreif. Wenn nach dem Brexit jetzt auch noch Italien, dann war es das. Und dann war es das auch mit Wirtschaftswachstum. Dann muss die Industrie sowieso ein Konzept haben, um über die Umverteilung von Arbeitszeit, über die Umstrukturierung irgendwie damit umzugehen. Wenn dann die Fracking-Blase noch in den Vereinigten Staaten platzt und alles, was wir hier tun, ist erdölabhängig, ja, wenn das zusammenkommt, ja, dann ist das keine Frage, ob wir das wollen oder schön finden oder ob die Politik den Ton angibt, sondern dann ist das letzten Endes eine schicksalsartige, wir dürfen sagen Heimsuchung, die wir zu meistern haben. Aber ich glaube, wir können das meistern.
Ja, weitere Fragen.
Digitalisierung, also eben, wenn man die Zeit aufschlägt, alle Sachen richten, alle Bildungssachen richten sich eigentlich ja nur auch darauf hin. Und gerade da in dem Bereich ist ja auch das Thema, wo kommt die Energie für all das eigentlich her? Ein ganz wichtiger und das ein Seitenaspekt, den ich da ein bisschen vermisst habe, würde es ein bisschen, weil so hat man immer das Gefühl, wir sind so im Hier und Jetzt und strengen unsere Gehirnzellen an und so, aber es ist so ein bisschen für mich manchmal an der Realität, was ist da draußen trotzdem vorbei. Und Sie sind ja Wissenschaftler und deswegen gehört das für mich dazu. Und den anderen, der ist wahrscheinlich vielleicht da falsch angesiedelt bei der Volkswirtschaft oder auch bei der Betriebswirtschaft. Trotzdem, wenn man kommt der Mensch ja bei Ihnen auch wirklich immer ganz klar im Mittelpunkt vor, sind eben genau die Sachen, wie nehmen wir die Menschen mit? Wie schaffen wir einen kulturellen Wandel? Wie schaffen wir Vertrauen, dass man auch wieder Sachen verleiht? Auch Menschen, die man nicht kennt, außerhalb von Freundschaft, vielleicht noch Nachbarn. Wie gibt es auch da, auch von sag ich mal, der gesellschaftlichen Seite, auch Hilfestellung, ich sag mal, dass man da nicht noch womöglich Kleingewerbe irgendwie Steuern nachgesagt wird oder solche Abstrusitäten, die dann aber Realität sind auch zum Teil. Das fände ich wichtig, denn diesen Aspekt wie oder von welchem verwandten wissenschaftlichen Nebenzweig nehmen Sie die Menschen mit.
Ja, zum Ersten. Der Moderator hat mir gesagt, ich habe 45 bis 60 Minuten Zeit. Das bedeutet, dass ich zum Insektensterben schon mal nichts gesagt habe und zur Digitalisierung auch nicht. Auch nicht zur Phosphorkrise, auf die wir in der Landwirtschaft zu rasen und zu vielem anderen nicht. Aber ich muss Ihnen wirklich zustimmen. Die Digitalisierung ist der Sargnagel, den wir noch gebraucht haben. Die Digitalisierung hat alles verschärft, was wir an Problemen haben, ohne einen Nutzen zu ergeben. Wir werden, wenn die sogenannte Industrie 4.0, mit der ich mich natürlich als Betriebswirt und ich sagte es bereits, ehemaliger Inhaber oder Repräsentant eines Produktionslehrstuhls befassen musste, wenn die Platz greift, werden wir so viele Millionen Arbeitsplätze verlieren, dass wir uns dann mal überlegen können, wie wir die Gesamtsituation aus sozialpolitischer Sicht dann noch retten wollen. Also die Digitalisierung ist vielleicht noch schlimmer, als Sie das angesprochen haben. Ich kann Ihnen also nur recht geben, Ihnen nur beipflichten. Es gibt tatsächlich auch eine Vortragsvariante von mir, die also das Problem Industrie 4.0 und Wachstum, wo das zusammengebracht wird. Jetzt zu der anderen, ach ja, und vielleicht, das haben Sie auch gehört, Wäre das Internet, wenn mir mal nachgesagt wird, das würde ja zur Entmaterialisierung unseres Lebens führen, wäre das Internet ein Land, ist es ja auch, Second Life, Sie kennen das und so, viele Menschen verbringen ja in diesem Land den ganzen Tag auch. Okay, wäre das ein Land, wäre das das Land mit dem höchsten Stromverbrauch auf diesem Planeten? Das heißt, die verbrauchen mehr Strom als die USA. Unvorstellbar, oder? So viel zum Thema auch Digitalisierung. Also nochmal danke für diesen Hinweis. Zum kulturellen Wandel. Klare Ansage. Alle Versuche über Bildung, über Ansprache und über Anreize, Menschen dazu zu bringen, kulturell etwas anders zu machen, sind gescheitert. Es gibt nur einen Weg des kulturellen Wandels, den haben meine Großeltern schon gekannt. Und haben ihn in einem einzigen Satz formuliert. Du kannst nicht Wasser predigen und Wein trinken. Damit ist gemeint, dass die nachhaltige Entwicklung braucht Vorbilder, die ohne Heuchelei wirklich sichtbar werden lassen, dass man mit 2,5 Tonnen CO2 auskommt. Das ist das, was fehlt. Der Verstand, die Intention, die Information, der bekundete Willen, das nützt alles nichts. Es gibt so viele Nachhaltigkeitsfreaks, die durch ihre Flugreisen alles zunichte machen, was sie vordergründig eben an Kulissen aufbauen. Da haben wir so viel Heuchelei letzten Endes und wir müssen eine heucheleifreie Nachhaltigkeitskommunikation erschaffen. Und die geht nur in der Kommune, die geht nur in Netzwerken, wo Menschen als Protagonisten einer echten Nachhaltigkeit in Erscheinung treten. Und das darf eben auch kein Rückzug ins Private sein. Deswegen bin ich auch Ihrem Bürgermeister so dankbar, dass er hier heute erschienen ist und damit dieser Veranstaltung eine Bedeutung zuweist, dass das überhaupt stattfinden kann, dass hier auch Gruppen genannt werden, die sich jetzt plötzlich in Erscheinung bringen und von anderen sozusagen zur Kenntnis genommen werden. Das ist der erste Weg. Das klingt so läppisch, ist es aber nicht. Wir müssen in einer Stadt wie Neuss oder Sieg oder Oldenburg, wo ich mein Unwesen treibe, müssen wir die Plattformen haben. Und diese Plattformen bedürfen auch einer Würdigung durch eben die Spitze der Politik oder Kommunalverwaltung, damit klar ist, das ist keine Schmuddelecke, sondern das ist wirklich die Vorwegnahme einer Zukunft, die wir eigentlich nur noch haben. Und wenn sich aus diesen Netzwerken, aus diesen Projekten, aus diesen Reallaboren kritische Massen bilden, dann fängt eine Umwälzung an. Anders geht es nicht. Der Mensch als soziales Wesen ist genau dann und nur dann bereit, einen Wandel zu vollziehen, wenn der etwas schwieriger ist, der Wandel, wenn dieser Mensch beobachten kann, dass andere diesen Wandel mitmachen, ihn schon vollzogen haben oder wenigstens diesem Wandel eine positive Sinnzuweisung entgegenbringen. Nur so funktioniert kultureller Wandel. Die gute Nachricht daran ist, das kann jeder tun. Das können Sie morgen beginnen. Dazu brauchen Sie kein Geld, kein Gesetz, keine Entscheidung im Stadtrat. Obwohl, da kann man schöne Entscheidungen treffen. Sie machen das. Oder Sie machen die an und machen die Vorlagen. VA, alles gut, was gehört dazu. Aber selbst wenn nicht, könnten wir auch alleine, unilateral, solche Prozesse beginnen. Nur über das vorgelebte Beispiel ist eine Nachhaltigkeitskommunikation möglich, die einen kulturellen Wandel einleitet. Oh.
Wir haben damit tatsächlich eine Frage von mir, die ich noch nicht gestellt habe, schon beantwortet. Die Frage war sinngemäß, was Sie als Tipping Point betrachten würden. Das heißt, das Engagement von vielen Einzelnen zu solchen Mustern, die Sie dargestellt haben, die wir ja zum Glück auch schon praktizieren. Und zwar, wohlgemerkt, mit einem Wachstum des persönlichen Glücks und Wohlbefindens, also nicht mit einer gefühlten Verschlechterung der Lebensumstände. Gibt es noch weitere Fragen?
Großes zu erreichen, oder ist das jetzt, ja, ich diskutiere heute Abend auch.
Also warum hören Sie denn auf die Lobbyverbände? Hören Sie gerade auf mich. Jetzt rein. Das war ein Spaß. Sie sind ja hier und Sie bekommen ja gerade, dass Sie voll im Fach sind. Wahrscheinlich ein Kollege von mir oder was auch immer. Keine Frage. Wissen Sie, es gibt ein paar Dinge, ja, für die kann ich Ihnen keine Patentlösung nennen. Wissen Sie, sonst hätten wir ja nicht das Problem. Sonst hätten wir gar nicht anreisen müssen. Und wir wären schon mitten in einer, ja, in einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb ökologischer Grenzen. Es gibt da ein paar Probleme, die wirklich Drecksarbeit bedeuten, die uns keiner abnimmt. Die beste Welt gibt es nicht zum Unternehmen. Die Widerständigkeit entwickeln gegenüber den Versuchungen oder auch den Ansprachen der sogenannten Lobbyisten. Das nimmt uns nicht die Politik ab, nicht die Bildung und auch nicht der Herkunft. Das müssen wir selber hinkriegen. Aber kleine Anfänge, die Mut machen, die anderen Mut machen, die sind immer denkbar. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Und ich würde sagen, die Macht der Lobbys ist völlig überschätzt. Ich glaube nicht, dass Lobbyverbände so wahnsinnig viel Macht haben. Ihr habt noch nie einer bei mir geklingelt und sagt, guten Tag, ich komme von der Lufthansa-Lobby und möchte jetzt endlich dafür sorgen, dass Sie, weil Sie ja nicht fliegen, jetzt endlich fliegen. Dann würde ich reinholen und würde vor lauter Lachen, also über den Typen, würde ich hoffentlich wieder zum Luftstand kommen. Und der würde irgendwann aufgeben. Entweder, und da müssen wir uns entscheiden, sind wir aufgeklärt und fallen nicht auf jeden Mist rein, oder wir sind es nicht, aber dann hilft uns auch keiner. Ja. Das heißt also, diese Widerständigkeit einzuüben, das ist das, was wir selber leisten müssen. Ja. Da gibt es auch keine Ausrede. Es kann doch nicht sein, dass wir auf Basis unseres Bildungsstandes und unserer Information über den Zustand der Umwelt uns überreden lassen, von einer Automobillobby jetzt ein SUV zu kaufen. Also wir müssen wissen, wer wir sein wollen. Sind wir gebildet? Sind wir aufgeklärt? Haben wir einen Grundbegriff von Humanität? Und Ökologie ist Humanität. Wer über seine Verhältnisse lebt, leistet den größten Schadenvorschub, den man auf diesem Planeten anrichten kann. Das ist die Gretchenfrage. Natürlich kann man nicht sagen, wir sind entweder aufgeklärt oder nicht aufgeklärt. Die Gesellschaft besteht aus lauter kulturellen und sozialen Ungleichzeitigkeiten. Sie sind halt einer, dem ich nachsagen würde, wir sind aufgeklärt. Ne? Und das ist dann vielleicht auch Ihre Berufung. Also wirklich auch gegen den Strom zu schwimmen. Kommen Sie nie auf die Idee, dass das sinnlos ist. Kommen Sie selbst dann nicht auf die Idee, dass das sinnlos ist, wenn gelacht wird oder komisch geredet wird. Wissen Sie, manchmal sind die harten Reaktionen auf nachhaltiges Handeln ja nur ein Beweis dafür, dass man alles richtig gemacht hat. Denn das ist immer die klassische Abwehr. Ja? Dass man etwas lächerlich macht oder dass man aggressiv wird oder dass man etwas auch ins politisch Unkorrekte zieht. Was meinen Sie, wie oft mir nachgesagt wird, ich sei ein Rechter? Einfach weil ich für kleinere Einheiten plädiere. Da wird schon gesagt, das ist ja Nationalismus. Oder Deglobalisierung heißt ja, wir seien da nicht mehr weltoffen. Ja? Und so weiter. Das ist ebenfalls eine Waffe, die immer eingesetzt wird, wenn Menschen vorsichtige Kritik an einer Moderne äußern, die völlig verantwortungslos geworden ist. Aber wir können das tun und das ist die Übung, das ist die Gretchenfrage. Daran wird sich entscheiden, ob wir tatsächlich weiterkommen, wenn wir das aushalten. Aber ich warne immer davor, das im Alleingang zu machen. Ich wiederhole nur, ich habe das an zwei anderen Stellen gesagt, wir müssen uns Freunde suchen. Ja, viele Philosophen sagen, der Mensch, der die Welt verändern will, braucht Freunde, braucht Nachbarn, braucht eine Peer Group. Und was Sie hier machen, das ist doch das Tolle. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass Sie vor meinem Vortrag auch noch mal so ein bisschen gesprochen haben über das, was hier in Neuss schon läuft. Das ist genau die richtige Strategie. Orte, Netzwerke, Reallabore zu bilden, wo sich die begegnen, die sich gegenseitig darin bestärken, über Lobbys nur noch zu lachen.
Weitere Fragen?
Mich würde nur interessieren, und zwar grundsätzlich finde ich es toll, dass wir selber auch das anpacken können und für unsere Gesellschaft hier was verändern sollten. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch ein bisschen an die Welt als Ganzes und die Schwellenländer oder die armen Länder, ist ja die Frage, wie kommen die zu dieser Nachhaltigkeit? Wie schaffen die das? Wie unterstützen wir die, dass die wirklich nicht weiterhin unsere Wohlstandsgesellschaft anpeilen? Gibt es da eigentlich auch schon politisch irgendwelche Länder, die da in diese Richtung auch denken? Oder umsteigen könnten, oder haben Sie da in dieser Richtung eigentlich noch keine Beziehung oder keine Kontakte oder so?
Also ich sehe mich selber eigentlich als Sachverständiger für Entwicklungspolitik. Und ich lebe in einem der krassesten Entwicklungsländer dieser Welt, nämlich in der Bundesrepublik Deutschland. Hier muss die meiste Entwicklungsarbeit geleistet werden, nämlich indem wir uns von Überfluss befreien, der weder verantwortbar ist, noch uns gut tut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und damit gehe ich auf Ihre Frage ein, der die Eigenschaft hat, dass wir andere infizieren davon. Wissen Sie, das Problem der Verbreitung einer nachhaltigen Entwicklung im globalen Maßstab ist, dass wir in Europa einen gigantischen Flatscreen errichtet haben, ich spreche jetzt in Metaphern, der bis zum Firmament reicht, und wo abgebildet wird, wie angeblich Menschen leben können müssen, um irgendwie gut zu leben. Und solange wir diesen Flatscreen nicht abbauen, ja, indem wir hier eine Postwachstumsökonomie umsetzen, können wir auch nicht erwarten, dass die Inder, die Chinesen, die Lateinamerikanerinnen und Amerikaner, erst recht die Afrikanerinnen und Afrikaner, etwas anderes wollen, als unseren Lebensstil zu kopieren. Ja? Das heißt, wir brauchen einen anderen Blueprint. Das ist das erste Entscheidende, was wir tun müssen. Und das zweite ist, dass wir auch über eine Veränderung unserer Güter- und Ressourcennachfrage eine Vorkehrung dafür leisten, dass der Industrialisierungsprozess vor allem in Asien nicht also wirklich über die Bande schlägt. Denn die Fehlentwicklung in China und Indien, was also die ökologisch ruinöse Form des Wirtschaftens anbelangt, wird nicht nur über die kulturelle Kommunikation durch uns hervorgerufen, weil wir denen das vorleben, sondern auch durch unsere Nachfrage. Das meinen Sie, wo dieses Mikrofon kommt? Das kommt nicht aus Neuss. Das kommt aus Asien. Das Notebook, was ich da habe. Dieses Jackett hier, die Schuhe kommen wenigstens aus Österreich, die Hose aus Schweden. Aber die meisten Sachen, das muss ich sogar von mir sagen, ja, die ich so habe, viele sind es nicht, aber die meisten kommen aus diesen Ländern. Wir müssen ganz klar deutlich machen, dass wir durch unsere Importnachfrage nach den Produkten, die uns so reich gemacht haben, natürlich auch Fehlentwicklungen in den Schwellenländern erst möglich machen. Wir müssen diesen Ländern unmissverständlich klar machen, dass sie erstmal für ihre eigene Ernährungssicherheit wirtschaften müssen. Sich auch unabhängiger machen von der Weltwirtschaft, weil die nächste Krise wird diese Länder sonst ruinieren. Das bedeutet weniger Industrie, mehr Handwerk und mehr vorsichtige Agrarproduktion. Ja? Und der erste Schritt muss hier in Europa laufen. Die beste Entwicklungspolitik findet vor der eigenen Haustür statt.
Hier vorne war erst noch drei, dann erst Sie und dann hier vorne.
Ja, danke. Ich wollte mal zurückkommen auf die Frage der Vorbilder. Bekanntlich besteht die Gesellschaft nicht nur aus Vorbildern, sondern das, was wir Fortschritt nennen im industriellen Bereich, ist ja auch eine Form des Egoismus, nämlich des schneller, weiter, höher, mehr. Im Kleinen übertragen Ihr SUV-Beispiel, es gibt genug Leute, die sich den SUV nicht kaufen, weil der Nachbar den hat und ich dahinter nicht zurückstehen darf, sondern weil ich höher sitzen möchte, mehr PS haben möchte als der Nachbar. Wenn man sieht, wie eng der Zeitplan ist für einen solchen kulturellen Wandel, dann können wir nicht warten, bis wir durch viele kleine Vorbildgruppen auch noch das letzte negative Beispiel in Form solchen Egoismus überzeugt haben. Wie sieht Ihr Transitionsszenario, für das ja heute wenig Zeit ist, aus, um das in dem Zeitplan unterzubringen? Und in dem Zusammenhang vielleicht eine kleine Frage am Rande. Ich gehe mal davon aus, dass Sie versuchen, auch Vorbild zu sein. Wie ist denn Ihre persönliche augenblickliche CO2-Bilanz und wie sind Sie da hingekommen?
Danke für die Frage.
Wissen Sie, so schwer das ist, ja, neue kulturelle Akzente zu setzen, reduktiver Art, so alternativlos ist es. Wer soll es denn schneller machen? Etwa die Regierung in Berlin, ich muss gerade das Lachen zurückhalten, oder in Brüssel oder sonst was? Das glauben Sie doch nicht selbst. Sie haben das für letzte Wahlergebnisse erlebt. Wir waren noch nie so weit davon entfernt. In dem großen, aufgeklärten Europa, das sich moralisch immer so korrekt geriert, war noch nie so weit entfernt vom Notwendigen, was zu tun wäre, um die ökologischen Lebensgrundlagen zu erhalten, wie jetzt. Das heißt, dieser Weg ist leider versperrt. Wir müssen es selber machen. Und nichts geht schneller als Reduktion, weil sie nichts kostet, weil sie kein Gesetz brauchen, ich habe es bereits gesagt. Wir brauchen vielleicht ein neues, eine Anti-SUV-Aktionsgruppe. Aber nicht, Moment, nicht, dass ich jetzt was falsch verstehe, ich bin Pazifist. Die ganz fröhlich, die mit Karikaturen, die vielleicht sogar als Theatergruppe, die auf irgendeine Art und Weise sich so lustig macht, über SUV-Fahrerinnen und SUV-Fahrer, dass damit ein Prozess der Kommunikation ausgelöst wird. Das kann sofort Verbündete auf den Plan rufen, die sich auch nicht getraut haben und die jetzt plötzlich sehen, dass das ein Startsignal sein könnte für die Tendenz dahingehend etwas in gewisser Weise auch abzubauen, als Überfluss auch zu beseitigen. Das gilt für die Kohle genauso wie für das Problem der Digitalisierung. Sie können mir sagen, das klingt irgendwie ein bisschen romantisch oder utopisch, aber ich sage Ihnen was, es ist viel utopischer und romantischer, auf einen technischen Messias oder einen ökologischen Messias in der Politik zu warten. Davon sind wir viel, viel weiter entfernt. Ja. Solche Prozesse hat es immer gegeben. Es gibt keinen Wandel einer Gesellschaft, der nicht in einer Nische in irgendeiner Kommune begonnen wurde und sich dann dort bewähren musste und dann erst übernommen, imitiert werden konnte. Wir sprechen von sozialer Adoption, hat nichts mit Kinderadoption zu tun. Dazu gibt es harte Forschung, an der ich auch beteiligt bin. Es geht nur so nicht anders. Fakt ist aber auch, und ich danke Ihnen auch, dass Sie gefragt haben, gerade wo Tipping Points sind, wenn wir kritische Massen oder eine gewisse kritische Sichtbarkeit in den Medien erreicht haben, fällt es auch manchen Politikern und Politikern leichter, ohne Angst, Wählerstimmen zu verlieren, zu sagen, diese Tendenz greife ich auf, ich verstärke sie, das zieht wiederum andere Imitatoren nach und dann wird vielleicht wirklich eine Bewegung draus. Denken Sie mal an das Rauchverbot. Gut, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist. Und jetzt zu mir. Also ich bin jetzt 57 Jahre alt und bin einmal in meinem Leben geflogen. Dieses Jackett hat 1,50 Euro gekostet, aber der Änderungsschneider hat nochmal 50 Euro gebraucht, um dieses alte Ding so zusammenzuschneidern, dass es auch funktioniert. Die Hose, die ich hier anhabe, war hier unten total löchrig, die ist jetzt geflickt. Auf einer gebrauchten
Maschine. An der Knie noch Löcher.
Ich habe mir, was?
An der Knie hören noch Löcher.
Noch Löcher?
Und der Hose.
Ja.
Da müssen noch dicke Löcher rein. Das sind zu modern.
Ich bin aus dem alten Haus, die machen Kids. Also, das heißt, ich flicke meine Hosen selbst. Ich bin Vegetarier seit 1979. Ich habe kein Haus. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Smartphone, noch nie ein Mobiltelefon gehabt. Und das Gerät da gehört mir nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Notebook gekauft. Das ist noch Eigentum der Universität Oldenburg und die kriegen das auch zurück. Das darf ich eben noch benutzen. Was kann ich Ihnen noch sagen? Ich bin Organisator von Repair-Cafés, ich habe Genossenschaften gegründet. Ich habe keinen Toaster, keine Mikrowelle, ich habe keine Kaffeemaschine, ich habe keinen Föhn, ich habe keinen elektrischen Rasierer, ich habe kein einziges elektrisches Werkzeug. Das leicht, aber vom Nachbarn. Dafür darf der auch irgendwas von mir in Anspruch nehmen. Die Möbel, die ich in meiner Wohnung habe, sind teilweise noch von meiner Oma mütterlicherseits, aber so ein bisschen aufgearbeitet. Eine meiner Schwester ist Raumausstatterin, die hat die Polster nochmal neu bezogen. Das sieht jetzt also ein kleines bisschen moderner aus. Manche Sachen habe ich selber gebastelt, die ich habe. Also es ist wohl klar, ich kann mich nicht vor ein Publikum stellen, auch nicht als Wissenschaftsfuzzi, und irgendwelche Lebensstilkonturen empfehlen und dann selber mit dem Flieger oder 7er BMW dann wieder vom Acker zu fahren bzw. zu fliegen. Das geht nicht. Das wäre der perfekte Widerspruch zu allem, was ich Ihnen heute gesagt habe im Hinblick auf kulturellen Wandel.
Ich habe schon das Mikro. Okay, ich hätte zwei Fragen. Sie begründen ja Ihr Modell mit dem Klima, den wir begrenzen möchten. Das ist auch richtig. Sie geben aber zu, dass Ihre Vorschläge eigentlich nur für die Industrieländer Gültigkeit haben können und hier nur für die Besserverdienenden. Wären wir mit dieser begrenzten Klientel dann den Klimawandel wirklich stoppen, brauchen wir nicht eine Kombination aus beidem. Das heißt, brauchen wir nicht grünes Wachstum für Entwicklungsländer, brauchen wir nicht grünes Wachstum für die Bevölkerung, die eben noch nicht so wohlhabend ist, und Verzicht in den sagen wir mal, besser gestellten Kreise? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, Sie schlagen ja vor, auch um den Verbrauch von Ressourcen zu begrenzen, nur noch 20 Stunden zu arbeiten und dann in Subsistenzwirtschaft zu reparieren und Ähnliches zu machen. Das hört sich gut an, aber sind wir nicht eigentlich in dieser Gesellschaft schon drüber hinaus? Wir sind nicht mehr eine Industriegesellschaft, sondern wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft. Ich denke, es sind höchstens noch 30%, die überhaupt im produktiven Gewerbe arbeiten. Alle anderen sind im Dienstleistungsbereich. Hier ist wahrscheinlich gar keiner mehr, der produktiv arbeitet, außer mir als Landwirt. Aber die Frage ist, ist das also wirklich noch ein Vorschlag, der für die Gesellschaft, die wir jetzt haben, noch Gültigkeit hat? Und die Kollegin, die Dame da vorne, hat eben auf die Industrie 4.0 hingewiesen. Das wird alles total nochmal verändern. Ist das wirklich ein Zukunftsmodell, was Sie uns hier anbieten?
Ja, vielen Dank. Also an dem ersten Punkt, den Sie ansprachen, an dem ist was dran. Also ich wäre auch dafür, dass also in sogenannten Entwicklungsländern des globalen Südens durchaus noch Wachstumsraten denkbar sind, bis die Menschen dort im Durchschnitt eben auch die 2,5 Tonnen erreicht haben. Dann muss Schluss sein. Und dazu können in der Tat Technologien benutzt werden, die auch aus der Logik des grünen Wachstums bekannt sind. Wissen Sie, wenn ich Ihnen sage, also erstmal grünes Wachstum gibt es ja nicht. Das ist ja eine Chimäre. Aber die Technologien, denen man zutraut, dass sie das Kunststück verinnerlichen, die Wirtschaft einerseits wachsen zu lassen und andererseits zu entkoppeln von ökologischen Schäden. Effizienz, die Kreislaufwirtschaft und die regenerative Energie. Diese Technologien sind ja nicht per se schlecht. Sie sind dann aber nur wirksam im Sinne einer Entlastung der Ökosphäre, wenn die Wirtschaft nicht wächst oder wenn sie, wie in den Entwicklungsländern dann auch von mir empfohlen, nur bis zu einem bestimmten Punkt wächst. Also da würde ich Ihnen durchaus recht geben. Das habe ich aber, glaube ich, auch an einer Stelle versucht deutlich zu machen. Dann zu den Dienstleistungen. Ja, wissen Sie, aber andersrum wird doch ein Schuh draus. Gerade weil es so ist, wie Sie sagen, wie Sie beschreiben, müssen wir auf die Bremse treten und müssen endlich unser Bildungssystem, das völlig entgleist ist, das in einen Akademisierungswahn übergeglitten ist, müssen wir reformieren. Wir müssen den jungen Menschen wieder sagen, Handwerk ist vielleicht wichtiger als ein akademischer Beruf. Gleichwohl brauchen wir Akademiker. Aber eine Gesellschaft, in der keine produktiven Leistungen mehr von Menschen vollbracht werden, ist ein Totenschiff. Wir lassen alles produzieren im Osten. Wenn aber dann plötzlich mal wegen einer Krise das nicht mehr erledigt werden kann vom Osten, dann fallen wir ins Bodenlose, weil keiner mehr irgendetwas beherrscht, was dazu beitragen kann, die basalen materiellen Grundbedürfnisse dieser Gesellschaft zu befriedigen. Wir brauchen eine Handwerksoffensive und wir brauchen auch den Umbau der Bildung dergestalt, dass jungen Menschen, auch wenn sie nicht später ins Handwerk gehen, trotzdem vermittelt wird, improvisationsgeschick zu vermitteln, um durch begleitende Selbstversorgungsleistungen irgendwie beizutragen, auch ohne Geld und Industrie, basale Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das muss dann nicht immer gleich heißen, ich muss löten können. Das kann auch sein, dass ich sage, ich bin so einer, der wahnsinnig gerne näht. Nur mal angenommen. Ja, und würde dann, wenn ich auch als Akademiker 20 Stunden arbeite, meine frei gewordenen 20 Stunden hernehmen, um irgendwie mit der Nähmaschine was zu machen. Dann kann ich das aber auch für ein paar Nachbarn tun. Und einer von den Nachbarn, der würde nie nähen, aber der hat einen Garten. Ich kriege also als Gegenleistung von dem Obst und Gemüse. Der andere Nachbar, der hat eine Waschmaschine und sagt, ich kann weder nähen, noch habe ich einen Garten, aber dafür, dass du für mich nähst und der andere Nachbar Obst und Gemüse abliefert, dürft ihr meine Waschmaschine mitnutzen und schwupp, spart ihr das Geld, euch selbst eine zu kaufen und so weiter. Das sind die Netzwerke, von denen ich spreche. Und das ist nicht nur nicht utopisch, sondern diese Netzwerke existieren real, teilweise noch aus älterer Zeit und teilweise, weil junge Menschen wieder anfangen, so etwas für sich zu entdecken. Auch wenn das schwer sein mag, weil Sie gar nicht so Unrecht haben mit Ihrer Situationsbeschreibung, ist das sozusagen die Scharnierstelle. Da müssen wir beweisen, dass wir es hinkriegen. Daran wird es sich entscheiden letzten Endes. Ja? Und ich kann hier nicht die Prognose abgeben, ja, wird ganz einfach, kriegen wir schon irgendwie hin. Nein, das bedarf einer gewissen Anstrengung. Ja?
Eine Frage noch?
Sowohl die Linke als auch die Marxisten angesprochen haben, fühle ich mich hier gleich doppelt sozusagen motiviert, mal etwas dazu zu sagen. Ich kann mich mit Ihrer Idee 20 Stunden Arbeit und 20 Stunden Freizeit oder sinnvolle Arbeit, kann ich mich als Linker, muss ich sagen, sehr, sehr wohl abfinden, oder das kann ich auch sehr gut finden, weil das entspricht eigentlich dem Modell, was auch schon Karl Marx vorgeschwebt hat. Ja? Den halben Tag ist man Arbeiter, den halben Tag ist man Kritiker. Karl Marx war sowieso, jedenfalls der späte Karl Marx, ein Wachstumkritiker. Aber ich gebe Ihnen recht, Herr Professor, dass die meisten Linken das nicht verstanden haben. Aber das ist ein extra Thema. Worauf ich eigentlich hinaus will. Im Jahre 1900 waren 25% der Erwerbstätigen in Deutschland in der Landwirtschaft beschäftigt. 25%. Heutzutage haben wir noch knapp 5%, würde ich mal schätzen. So, was ist aus den 20% Menschen geworden, die im Laufe von 100 Jahren ihre Arbeitsplätze verloren haben? Sind die alle arbeitslos geworden? Sind die alle verhungert? Nein. Warum nicht? Weil die irgendwo anders einen Arbeitsplatz bekommen haben. Warum haben die, oder wie haben die irgendwo anders einen Arbeitsplatz bekommen? Weil es anders in anderen Sektoren Wirtschaftswachstum gegeben hat. Ohne Wirtschaftswachstum hätten die Leute alle keinen Arbeitsplatz bekommen und wir hätten 20% Dauerarbeitslosigkeit sozusagen. Und hätten die Menschen vor 100 Jahren angefangen zu sagen, wir verzichten auf 30-40% unseres Konsums, wäre dasselbe Effekt gewesen, diese Menschen wären alle sozusagen dauernd arbeitslos geworden. Und das führt ja zu der Überlegung, dass die Frage, warum haben wir Wachstum, eine strukturelle Frage ist. Das hat nichts mit mangelnder Bildung zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass wir Egoisten sind, das hat nichts damit zu tun, dass wir alle noch einen zweiten Kühlschrank und einen dritten Kühlschrank haben wollen, sondern das hat strukturelle Ursachen, zu denen Sie, glaube ich, auf Ihrer Vorlage einen Punkt hatten, aber dann zeitlich nicht mehr dazu gekommen sind. Wenn ich nun mal vielleicht einen Punkt da ansprechen darf. Wir haben ein System, ein marktwirtschaftliches System, wo es als ganz natürlich gilt, dass wir aus Geld mehr Geld machen. Jeder Investor, der 1 Million Euro investiert, der möchte nicht 1 Million Euro zurückbekommen, dann macht das nämlich nicht, sondern der möchte 1,2 Millionen Euro zurückbekommen. Jeder, der irgendwo einen Betrieb aufmacht, und sei es auch nur ein kleiner Händler, der möchte nicht die 20.000 Euro, die er investiert, zurückbekommen, sondern 30.000, weil sonst macht es ja keinen Sinn. So, das heißt, der Wachstumszwang ist ja in diesem geldinduzierten Wirtschaftssystem schon drin. Dazu haben Sie eigentlich nicht nur nichts gesagt, sondern Sie haben im Gegenteil jetzt eben gesagt, dass Sie ein Freund der Marktwirtschaft sind. Und da würde ich Sie bitten, wenn es möglich ist, dazu nochmal was zu sagen, weil das kam mir jetzt zu kurz, dieser Aspekt. Dankeschön.
Ja, ich habe hoffentlich gerade nicht irgendwie was Negatives jetzt über die linke Bewegung gesagt, das liegt mir völlig fern. Ne? Ich kann mir kein demokratisches Gemeinwesen, kein Parlament vorstellen ohne eine starke linke Kraft, aber auch nicht ohne eine starke konservative Kraft, das würde ich auch sagen. Zunächst mal, Karl Marx war kein Wachstumskritiker. Karl Marx war ein Mensch, der an wirklich Produktivität geglaubt hat und der auch nicht müde wurde, die Leistung der Bourgeoisie zu loben, die eben ein unglaubliches Produktivitätswunder vollzogen hat, das dann aber natürlich irgendwann zu vergesellschaften ist. Und im letzten Kapitel des Kapitals zeichnet Karl Marx eine interessante Utopie, die ich auch gar nicht erstmal vom ersten Anschauen gar nicht so schlecht finde, aber Karl Marx unterstellt dabei eine hochentwickelte, automatisierte Industrie, wo dann die Maschinen die Arbeit erledigen, die vormals Menschen gemacht haben. Da sage ich eben, unter Aufbietung der Gesetze der Thermodynamik, das geht nicht gut. Also die Entkopplung funktioniert nicht. Das konnte Karl Marx nicht wissen, das darf man nicht kritisieren an Karl Marx. Wohl aber an aktuellen Marxisten, die das nicht lernen wollen. Denn die Gesetze der Thermodynamik sind aufgeschrieben worden in der Schlussphase, als Karl Marx sein Kapital zu Ende schrieb. Da kann man Marx nicht vorwerfen, dass er die ökologische Frage und die Energiefrage nicht vor Augen gehabt hat. Das muss klar sein, da sind wir uns einig. Trotzdem, an der Utopie ist viel dran. Auch Karl Marx spricht von genossenschaftlich organisierten Produktionsstätten und von Arbeitszeitverkürzung. Aber er stellt das natürlich als, also das kann man zwischen den Zeilen zumindest rausinterpretieren, dass er nicht findet, dass Menschen deswegen weniger haben sollen, sondern gleichsam immer reicher werden, weil die Produktivität weiter steigt. Daran glaubt er. Er glaubt an technischen Fortschritt. Nebenwirkungen gibt es eben doch noch nicht. Nun, also der Wachstumszwang, der in der kapitalistischen Marktwirtschaft liegt, hat eben mit Kapitalismus, aber nicht mit Marktwirtschaft zu tun. Marktwirtschaft und Kapitalismus sind nicht dasselbe. Der Kapitalismus ist eine institutionelle Regelung, die das Eigentum an Produktionsmitteln betrifft.
Der Markt ist ein kybernetisches Koordinationsinstrument. Es gibt eine Menge Liberalismusvorstellungen, etwa die Freiburger Schule, der Ordoliberalismus, wo ganz klar der Versuch gemacht wird, die Marktwirtschaft ein Stück weit zu bereinigen und das, was Sie ganz zu Recht und sehr brillant dargelegt haben, nämlich dass also Unternehmen immer größer werden und dementsprechend das eingesetzte Kapital unter einem Verwertungszwang steht. Aber auch da frage ich mich, warum tun Menschen das? Ist das ein Urgesetz? Irgendwie hat doch Karl Marx letzten Endes versagt an der Stelle, wo es darum geht, zu fragen, wo kommen diese Menschen her, die das tun? Es wird immer ein Systemzwang also aufgeblasen, aber letzten Endes sind es Menschen, die in der Summe ihrer Handlung, in der Summe ihrer Vorstellung, ihrer vielleicht auch gierförmigen Präferenzen das tun, was sie zu Recht beschrieben haben. Karl Marx hat ja von der sogenannten Urakkumulation geschrieben. Da verwickelt er sich in Widersprüche, weil er doch zugeben muss an der Stelle, dass es irgendwelche Menschen gewesen sein müssen, die aufgrund ihrer Charakteristika angefangen haben, erstmal zu akkumulieren, damit ein Kapitalismus anfängt. Wer sind diese Menschen? Die Menschen, das sind wir alle. Letzten Endes. Es gibt kein Urgesetz dahingehend, dass das eingesetzte Geld permanent vermehrt werden muss. Jeder kann hier mit anderen gemeinsam, ich habe das geübt, eine Genossenschaft gründen und schon in die Satzung der Genossenschaft reinschreiben, diese Genossenschaft ist nur dazu da, Bedürfnisse zu befriedigen und keine Überschüsse, um der Überschüssebildung zu erzeugen. Darauf kann man sich demokratisch verständigen. Rücklagen, Abschreibung, sowas alles, das müssen wir schon berücksichtigen. Ja? Ebenso gibt es kein Urgesetz danach, dass ich Kunde bei Apple sein muss. Ich muss auch nicht Kunde bei Facebook sein. Ich muss auch keinen VW kaufen. Ja? Es gibt kein Gesetz. Und wenn wir das nicht tun, kann das nicht funktionieren, was Karl Marx sehr gut geschrieben hat. Kann die Kapitalakkumulation oder Verwertung schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Aber wenn wir das Spiel mitmachen, dann setzt diese Logik ein. Und noch was. Diese Logik von Karl Marx ist zu kurz gegriffen. Heute. Damals nicht. Damals gab es Kapitalisten und es gab Pauperismus. Es gab ein Proletariat. Heute haben wir Mittelschicht. Die Welt ist in der Hand der Mittelschicht und nicht der Kapitalisten. Wenn alle Kapitalisten Deutschlands sich zu einer Partei zusammenschlössen, würden die nicht über die 5%-Hürde kommen, was sozusagen die Wählerstimmen anbelangt. Ja? Die Mehrheit der Menschen, die die Politik sozusagen stimmen, sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Was haben eigentlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in der Zeit getan, die sie beschrieben haben? Wenn Sie die physische Kraft eines menschlichen Körpers betrachten, das Arbeitsvolumen, und Sie überlegen, was ein Mensch damit an Waren eigentlich produzieren könnte, und das vergleichen 1870 mit jetzt, dann ist die Differenz zwischen der physischen Arbeit, die ein Mensch verrichtet, und dem physischen Wohlstand, die ist exorbitant. Ist das nicht auch eigentlich eine Art von Kapitalverwertung, die wir dann einbeziehen müssen? Ist das nicht dann auch ein Verwertungsprozess, der ganz erstaunlich ist? Jeder Mensch, auch wenn er nicht Kapitalist ist, scheint ja irgendwie ein Leben zu führen, das darauf zielt, aus der eingesetzten Arbeit immer mehr an Wohlstand rauszuholen, ohne dass der Tag plötzlich 24 Stunden hätte oder mehr Vierarme gewachsen sind. Diese Logik, ja, der Vermehrung, ja, von eingesetzten Ressourcen, ja, muss dann bitte mitbedacht werden. Das wäre dann eine Art Marxismus 2.0, den wir bräuchten. Also das ist dann die andere Hälfte der Geschichte, die gerne verschwiegen wird.
Danke. Meine Damen und Herren, die Zeit ist fortgeschritten. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir haben einen gewissen zeitlichen Rahmen. Wir möchten um 22 Uhr diese gastlichen Räume verlassen. Zumal wir auch noch genügend Kraft brauchen für die anderen Veranstaltungen diese Woche, auf die ich Ihnen gerne nochmal hinweisen möchte. Und wir haben vorher im Foyer noch den Imbiss zu genießen. Insofern möchte ich die Diskussion gerne beenden, indem ich Ihnen einen Witz zum Besten gebe, den vielleicht einige von Ihnen schon kennen, der seit einiger Zeit und in verschiedenen Fassungen kursiert. Ich erzähle Ihnen mal, die ihn schon kennen, bitte ich um Entschuldigung dafür. Ein griechischer Fischer sitzt gegen Mittag am Meer, schaut auf das Meer und macht nichts. Ein deutscher Tourist kommt, ja, ein solcher Tourist, der wahrscheinlich sich einbildet, dass Deutschland Griechenland gerettet hätte. Der kommt und fragt ihn, ja guter Mann, Sie sitzen einfach so hier, haben Sie nichts zu tun, haben Sie keine Arbeit? Doch, sagt der Fischer, ich habe heute schon gearbeitet. Ich war heute früh mit meinem Boot auf dem Meer, habe Fische gefangen und die Fische habe ich meiner Frau gegeben. Und meine Frau hat die auf dem Markt verkauft und ist noch dabei. Und die Fische, die ich nicht verkaufen kann, die wird sie dann heute Abend so eine schmackhafte Mahlzeit für uns zubereiten. Ja, sagt der deutsche Tourist, aber Sie können doch jetzt nochmal rausfahren. Sie könnten doch noch mehr Fische fangen. Und Ihre Frau könnte dann noch mehr Fische verkaufen. Ja, sagt der Fischer, und dann? Ja, dann hätten Sie ja noch mehr Geld. Ja, sagt der Fischer, und dann? Ja, dann könnten Sie noch ein weiteres Boot kaufen. Sagt der Fischer, und dann? Ja, dann könnten Sie Leute einstellen und die fahren dann raus für Sie. Und Sie müssten gar nicht mehr selbst fischen gehen. Und sagt der Fischer, und dann? Da sagt der Tourist, dann könnten Sie hier am Meer sitzen und auf das Meer schauen. Da sagt der Fischer, das kann ich auch noch heute schon. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank unserem Referenten. Schönen Abend und lassen sich den Imbiss noch schmecken.